Eine nochmal Meta-Bemerkung zu Beginn der Stunde darüber, was ich hier vorhabe. Ich will Ihnen zum Einstimmen eine ganz besonders drastische Sequenz aus Wittgensteins Nachlass vor Augen führen. Und Sie sollten die kontrastiert sehen mit dem Beginn der philosophischen Untersuchungen, mit der Augustinusstelle und mit dem, was darauf folgt, die wir ja hier diskutieren. Um ermessen zu können, wie die methodische Situation aussieht, in der man sich befindet, wenn man sowas versucht wie ich, nämlich Philologie und Philosophie im Zusammenhang mit Wittgenstein-Nachlass zu verbinden. Die einfachste Art und Weise, dorthin zu kommen, wo das sich befindet, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, wenn Sie unten in dem Suchfeld von Library, von der NLX Wittgenstein-Ausgabe hineintippen, siehe Space S.Space 253. Das ist deswegen das Einfachste, weil Sie damit geführt werden auf eine Seite des Taschenmanuskripts, also des Taschennotizbuches C8 152. Aber die Schwierigkeit ist die, wenn Sie 152 aussuchen, hier von links, dann kommen Sie auf Seite 1 und müssen sich nach vorne klicken auf Seite 38. An dieser Stelle, siehe S253, kommen Sie direkt auf die entsprechende Seite, Seite 38, wie Sie sehen. Und an dieser Stelle sehen Sie etwas, was man eigentlich nur als tragisch bezeichnen kann oder als berührend zumindest, nämlich mindestens 10 verschiedene Wittgenstein-Formulierungen über die ersten Sätze, die ersten 2, 3 Sätze davon, wie er dann die philosophischen Untersuchungen beginnen wird. Er schreibt die der Reihe nach nieder: Augustinus hat das Lernen der menschlichen Sprache so dargestellt. Das Lernen der Sprache stellt sich ihm also dar als das Lernen der Benennung von Dingen, und seine Worte sind daher ein Bild der Betrachtungsweise, die in der Bedeutung eines Wortes das Fundament der Sprache sieht. Jetzt geht's erst weiter los. Augustinus beschreibt in dem ersten Buch, 8. Kapitel der Bekenntnisse, wie das Kind seine Muttersprache lernt. Er sagt, Augustinus hat in seinen Bekenntnissen beschrieben, wie das Kind seine Muttersprache lernt. Er sagt, Klammer dazu, Klammerbemerkung, zu warm. Also Kind und Muttersprache passt ihm da nicht rein. Das hat nicht die nötige Distanz an der Stelle, obwohl es ja nun wirklich nicht als eine suggestive Evokation von Ursprungssituationen gemeint ist, aber trotzdem, das geht nicht. Das Lernen der Sprache stellt sich ihm also dar als das Lernen der Benennung von Dingen. Augustinus beschreibt, Confessiones 1,8, wie das Kind die Sprache lernt. Augustinus beschreibt, wie der Mensch die Sprache lernt. Augustinus beschreibt das Lernen der Sprache. Sie können sich's im Einzelnen durchlesen. Das ist am Rande des Nachvollziehbaren. Es ist die völlige Zerstreuung des Inhaltes in kleine stilistische Differenzen, die, wenn man sich das so klar macht, deutlich machen, wie sehr Wittgenstein gekämpft hat und wie unmöglich es eigentlich gewesen ist, wenn man den Standard, der hier herrscht, ansetzt, zu einem Buch zu kommen. Wenn man sich im ersten Satz diese Varianten vorstellt und nicht entscheiden kann zwischen diesen Varianten, dann ist es beinahe undenkbar, ein Buch in der klassischen Weise sozusagen zu formulieren. Und die Spannweite, die ich Ihnen zeigen möchte und wo ich selber versuchen möchte, einen Weg dadurch zu finden, ist nun die, zu sagen, so geht es nicht, und auf der anderen Seite das, was wir als quasi fixes Produkt, als Endprodukt, weiter ist es nicht gegangen, vor Augen haben, das kann es in der blockhaften Faktizität auch nicht sein. Man muss einen Weg finden, in die Entstehungsgeschichte hineinzugehen und signifikante Unterschiede rauszuheben. Also aus diesen Unterschieden werde ich nichts Philosophisches machen können. Ja, man kann an der Stelle sehr wohl natürlich Unterschiede machen, zu warm, zu suggestiv, was immer, aber das ist nicht der Level, wo philosophische Unterscheidungen eine Rolle spielen. Es geht darum, und das lässt sich zeigen, dass in der Entstehungsgeschichte dieser Anfangspassage, ich werde dann schon noch weiterkommen im Laufe der Zeit, aber es lässt sich halt, es ist halt sehr markant und auch relativ gut erschlossen, dass man sieht, wie in der Entstehungsgeschichte dieser Anfangspassage trotz der verwirrenden Vielfalt und in dieser verwirrenden Vielfalt nicht einfach nur Stilfragen auf dem Plan stehen, sondern auch inhaltlich philosophische Fragen. Ich werde an der Stelle sinnvollerweise auch nochmal darauf hinweisen, wie ich das Ding selber Ihnen ein bisschen übersicht, also es ist nicht vielleicht die Spitze der Übersichtlichkeit, aber etwas übersichtlich in den Differenzierungen, die man braucht, habe ich es Ihnen hier auf Wittgenstein-Philo.at, Arbeitsverlauf der ersten Paragraphen der philosophischen Untersuchungen gezeigt. Das, was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, ist das Manuskript 152. Das ist also das, was hier ist. Da geht es von Seite 38 bis 140 im Jahr 1936 auf diese Art und Weise zu. Und das fließt ein in das Coda-Manuskript 142, das Sie hier notiert sehen in dieser Schiene. Ich werde dann mehrfach noch auf diese Skizze zurückkommen. Das dritte, also ich arbeite quasi mit drei unterschiedlichen Textvisualisierungsmitteln, die Sie hier zur Verfügung haben. Das ist die allgemeine Skizze des Überblickes. Hier können Sie sich den Text herauslesen aus der Intellex-Ausgabe und ich beginne also jetzt auch damit intensiver die Faksimiles zurück zur Hand zu nehmen, die in der Ilias-Lernplattform drinnen sind. Sie haben also nicht alle, aber einige relevante Faksimiles aus den Manuskripten, über die ich sprechen werde. Insbesondere, und das ist etwas, worauf ich heute viel zurückkommen werde, diese Synopse von Alois Bichler zusammengestellt, Beginn der philosophischen Untersuchungen. Wenn Sie das Ganze ein bisschen taxativ haben wollen, ich erinnere Sie noch einmal daran, wie die Textsituation ist, dass wir sind in vier Abteilungen nebeneinander gestellt, die relevanten Wittgenstein-Ansätze dazu. Sie haben im ersten Durchgang das Erstvorkommen im Manuskript 111, das Vorkommen der Augustinus-Stellen im Big TypeScript und in einer ersten Revision in 114. Sie haben dann Nummer 2, diese Tranche 141, 310, 115, das ist das, worüber ich im vergangenen Semester gesprochen habe. Ich werde es noch kurz wieder in Erinnerung rufen für die, die es letztes Mal schon gehört haben. Ich muss aber einiges dazu sagen, weil es für meine philosophische Absicht wichtig ist, das in Erinnerung zu rufen, das zu kontrastieren. Das, womit ich heute begonnen habe, ist Manuskript 152 und dann geht's auf 140. 140 ist, erinnern Sie sich, wir machen hier tendenziell in Richtung Big TypeScript. 140 ist eine Überarbeitung des Big Type Scripts im Prinzip die letzte Seite davon, die allerdings aus einem etwas späteren Arbeitsprozess kommt, ist eine Version des Beginns der philosophischen Untersuchungen. 142 ist die Urfassung der philosophischen Untersuchungen. Die hat er 36 im Herbst geschrieben. Dann hat er sie weiter hinten in dem Manuskript, hat er sie nochmal ausgebessert und die Zeile 4 ist das, was sie in den publizierten Fassungen der, also insbesondere 227a in der Endfassung, in der Rashris und Enscombe-Ausgabe finden. Diese Schienen hier geben Ihnen also per Inhaltsverzeichnis in etwa das wieder, was hier die Story ist, grafisch aufbereitet. Hier haben Sie das 111. Das 111 führt zu 213 zum Big TypeScript und zu 114 Überarbeitung, Revision des Big TypeScripts. Dann gibt es eine zweite Schiene. Das ist diese Schiene, die mit 141 beginnt und bis 115 läuft. Und dann gibt es die dritte Schiene, die beginnt dann im Prinzip hier bei 142, Coda-Manuskript, Frühfassung, also Urfassung, Frühfassung und bis runter zu der Hauptfassung. Das ist noch einmal jetzt also die Philologie. Und bevor ich in die Details der Philosophie hineinsteige, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, stelle ich nochmal einen Konnex zu den bisherigen Vorlesungen dar, damit Sie auch wissen, wo wir uns im Bereich der Vorlesungen befinden. Ich habe Ihnen gesagt, so wie ich mit dem Ding umgehe, ist es auch wichtig, eine medienphilosophische Veranstaltung, also etwas, was zu tun hat mit der Frage, wie kann man mit Medien, speziell neuen Medien und alter Philosophie, klassischer Philosophie umgehen. Und ich habe, um das plastisch zu machen, Christoph Niri herbei zitiert mit seinen Äußerungen zu Wittgenstein und Platon. Das hat so zu einer gewissen Exkurssituation geführt. Aber die Exkurssituation war nicht nur ein Exkurs, sondern hat auch genau etwas zu tun gehabt mit dem, was Wittgenstein selber schreibt, und ich habe insbesondere im Zusammenhang mit Platon, und ich habe Ihnen das letzte Mal einiges darüber gesagt, dass bemerkenswerterweise, hier haben wir also die erste Tranche der Synopse, bemerkenswerterweise ganz am Anfang der Augustinus-Referenzen hier diese Stelle in Klammer vorkommt und Plato sagt, dass der Satz aus Hauptwörtern und Zeitwörtern besteht. Das findet sich bis zum überarbeiteten Big TypeScript. Sie sehen das hier auch. Da ist es dieselbe Sache. Das ist die Stelle aus Sophistes, mit der ich geschlossen habe das letzte Mal. Und wenn Sie sich das ansehen weiter hinten, da werde ich vielleicht sinnvollerweise noch ein zweites entsprechendes Fenster aufmachen. Also wenn Sie sich das zum Beispiel jetzt hier auf 142 ansehen, 142, hier haben Sie übrigens dasselbe, nicht, was ich Ihnen in der NLX Intellex-Version gezeigt habe, 152, diese Sachen hier. Aber wenn Sie sich hier ansehen, wie das im Coda-Manuskript weitergeht, finden Sie nichts mehr von dieser Platon-Stelle, von der also hier die Rede ist. Und das ist einfach ein bisschen eine Sehenswürdigkeit, würde ich sagen, eine Merkwürdigkeit, an der ich jetzt nicht sehr viel philosophisch anhängen möchte. Aber das eine allerdings, dass wir in der medienphilosophischen Diskussion darüber, wie man mit Geschriebenem und Gesprochenem und mit sprachanalytischen Mitteln an den Beginn der Wittgensteinischen philosophischen Untersuchungen reinkommt, also sicherlich zumindest auf einem halbwegs soliden Fundament ist. Das war also der Weg, den ich bisher gewählt habe, und jetzt werde ich erstmals einsteigen auf die Inhalte, die es da zu Beginn der philosophischen Untersuchungen gibt. Und ich sage Ihnen vorausblickend, worauf ich heute besonderen Wert lege. Das wird das sein, dass ich Ihnen zeige, dass die Argumentationsführung, so wie sie in der Endfassung der philosophischen Untersuchungen vorliegt, eine bestimmte Eigenheit hat, eine Eigenheit, die man nur herausfindet, wenn man vergleicht mit vorigen Fassungen. Also das ist nicht nur etwas, was Sie präsentiert bekommen, sondern es ist etwas, was auch anders sein könnte, und nicht nur könnte es anders sein, es war auch anders, es ist auch anders gewesen, es sagt etwas Besonderes, es sagt etwas Bestimmtes, dass es anders gewesen ist, und die Pointe dieses Andersseins ist, dass Wittgenstein in dem Prozess der Arbeit an diesen Anfangspassagen, während er dabei war, das zu deduzieren, plötzlich Bestandteile von ganz anderswo, anders als aus seinem Arbeitskontext, hineingeschnitten hat und die Argumentationsweise und den ganzen philosophischen Verlauf der ersten Passagen verändert hat auf eine signifikante, drastisch kann man schon fast sagen, Art und Weise. Das werde ich Ihnen versuchen zu zeigen, sodass sich an dieser Stelle schön nachvollziehen lässt, wie das Studium dessen, was kommt jetzt von woher, also die ganze mühsame Geschichte, die ich Ihnen hier aufspanne, das Studium, was kommt von woher und unter welchen Umständen, bringt philosophisch einen Gehalt, den man wird noch weiter artikulieren müssen. Ich kann dazu sagen, dass was ich Ihnen da vorstelle, das gibt es noch nicht. Also diese Art von Untersuchung im Zusammenhang mit Wittgenstein gibt es noch nicht, weil die Leute mit dem Nachlass noch nicht arbeiten. Sie sind also, das traue ich mir zu sagen, da sozusagen ziemlich weit voran. Gut, bevor ich das Ihnen präsentiere, muss ich doch ein paar Worte darüber sagen, was spielt sich eigentlich ab zu Beginn der philosophischen Untersuchungen. Und ich entschuldige mich für die bei denen, die das vom vergangenen Semester schon in etwa kennen. Ich hoffe, dass ich doch noch ein paar andere Aspekte, ein paar neue Aspekte dazu bringen kann, sodass das nicht eine einfache Repetition wird. Ich habe das letzte Mal geendet mit dem Zitat aus dem Sophistes, das dieses Plato-Zitat de facto ist, auf das Wittgenstein referiert. Und ich sage es Ihnen noch einmal, es geht beim Platon darum, in einem Dialog zwischen Fremden und Theaetetos, dass die Rede davon ist, die Rede ist von der Rede, allein das schon ist interessant im Zusammenhang mit Medienphilosophie, kleine Nebenbemerkung. Und wie kann eine Rede zustande kommen? Wie können wir Aussagen über die Welt machen, über die man diskutieren kann? Anders gesagt nochmal, was ist der Unterschied zwischen Daherreden und Reden? Wir reden auch daher in dem Sinn, dass man sagt, Der redet etwas, ich kann es nicht verstehen. Darin steckt so eine Voraussetzung. Das sind schon Worte, aber was ich mit diesen Worten machen soll, weiß ich nicht. Eine sinnvolle Rede ist eine Rede, die in der kommunikativen Situation etwas auslöst, etwas bewirken kann. Und die Pointe von Platon ist die, dass so etwas nicht stattfindet, wenn man Worte aneinander reiht. Also geht, läuft, fliegt, sitzt, könnte man sagen, ist ein grammatisches Beispiel oder liest mir jemand das Lexikon vor oder sowas ähnliches oder eben auch Reh, Hirsch, Hase, Wildschwein. Das sind aneinander gekettete Worte, aneinander gereihte Worte. Was die nicht tun, ist, was sie nicht können, ist, sie können nicht die Basis für, ich sage es jetzt einmal hochtrabend, sie können nicht die Basis für vernunftgesteuerte Kommunikationsprozesse sein. Das ist jetzt eine sehr moderne Formulierung, es ist aber legitimierbar, das so zu sagen. Es wäre ein bisschen verwegen zu sagen, sie können nicht zur Kommunikation dienen. Sie werden mal gleich sehen, dass das nicht ganz stimmt. Denn wenn ich sage Handtuch oder wenn ich sage Achtung oder sowas, dann sind das natürlich auch Kommunikationsakte. Aber das, worum es Platon geht und worum es an der Stelle auch Wittgenstein geht, ist in einer Weise, in einer sehr wichtigen Weise, das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, könnte man sagen. Also nicht elementare Kommunikationsakte, in denen durch Körper, durch Körpersprache, durch Gesten Kommunikationsprozesse in einer Weise organisiert werden können. Ganz offensichtlich ist der geordnete Flug einer Vogelgruppe auch in einer gewissen Weise ein kommunikatives Ereignis. Sonst könnte das nicht so gehen. Es geht aber um eine spezifischere Form von Kommunikation. Und was kennzeichnet diese Kommunikation? Die Kommunikation ist gekennzeichnet dadurch, dass man Dinge behaupten kann und dass man diesen Behauptungen widersprechen kann. Das ist eine Grundgegebenheit, die in der abendländischen Philosophie ziemlich Standard ist. Menschen sind die Art von Lebewesen, die sich mit Gründen über Behauptungen streiten können, würde ich sagen, und die aus Behauptungen andere Behauptungen erschließen können. Und dieses Erschließen ist wiederum nur denkbar darüber, dass diese Lebewesen Zusammenhänge, wahrheitsartige Zusammenhänge zwischen Behauptungen aufstellen. Das ist ein Thema der gesamten klassischen Philosophie. An den Rändern franzt es aus, das ist nicht zu bestreiten, dass das aber ein zentrales Anliegen der Untersuchung von Vernunftprozessen, von vernünftigen Lebewesen ist, würde ich behaupten. Und das ist etwas, was, um zwei moderne Autoren zu sagen, die Sache auch sehr genau sich angesehen haben und dieser Sache einen neuen Dreh gegeben haben, nämlich Ernst Tugendhat und Robert Brandom, sind zwei Beispiele dafür, dass Leute sagen, damit müssen wir beginnen. Wenn wir damit nicht beginnen, haben wir keinen Boden unter den Füßen. Beim Platon ist es so, dass an dieser Stelle sehr, sehr deutlich wird, dass die Art, zu Behauptungen zu kommen, entscheidend verbunden ist mit der Struktur der griechischen Sprache. Also mit der Struktur der indogermanischen Sprachen ganz allgemein. Und wie? Nämlich, indogermanische Sprachen haben Sätze einer bestimmten Struktur. Das ist die Subjekt-Prädikat-Struktur. Das ist genau das, worum es bei dem Sophistes geht. Er sagt, nimm nur lauter Termini, die an die Subjektstelle gehören, nämlich Wildschwein, Hirsch und Fuchs, und sag sie hintereinander. Damit hast du keine Behauptung produziert. Nimm nur lauter Zeitwörter, Prädikatsausdrücke, wie Gehen, Sitzen, Fliegen und Reise hintereinander, damit hast du auch keine Behauptung produziert. Der erste Punkt, an dem du dich hinstellst und sagst, das ist jetzt etwas, was behauptet oder aber bestritten werden kann, ist die Verbindung dieser beiden Wortarten. Und davon ist also dann die Rede, wie ich Ihnen auch schon das letzte Mal gesagt habe. Und ebenso wiederum, wenn gesagt wird, Löwe, Hirsch, Pferd und mit was für Benennungen sonst, was Handlungen verrichtet, pflegt benannt zu werden, auch auf diese, aus dieser Folge kann sich nie eine Rede bilden. Dann geht's weiter, dann aber fügen Sie, wenn jemand sagt, der Mensch lernt, so nennst du das wohl den kürzesten und einfachsten Satz. Logon ene phes tuton elachiston te kai proton anthropos mantane. Also anthropos mantane, der Mensch lernt, das nennst du den Logos. Logos übersetzt er da als Satz. Logos ist also der entscheidende griechische Ausdruck für diese behauptende Formulierung. Denn hierdurch macht er schon etwas kund über Seiendes oder Werdendes oder Gewordenes oder Künftiges und benennt nicht nur, sondern bestimmt auch etwas, indem er die Hauptwörter mit Zeitwörtern verbindet. Darum können wir auch sagen, dass er redet und nicht nur nennt, und wir haben ja auch dieser Verknüpfung eben den Namen Rede beigelegt. Da kommt man natürlich jetzt in interessante Übersetzungsprobleme, nur gleich nebenher bemerkt, nicht? Weil in dem Zusammenhang von Anthropos Mantane steht Logos und das und übersetzt der Schleiermacher da als Satz. Und wenn man jetzt in dem Zusammenhang, den ich gerade gesagt habe, hinsieht, darum können wir auch sagen, er redet, und wir haben dieser Verknüpfung eben den Namen der Rede beigelegt, dann sagt er auch Logos. Also Logos ist Rede und wird als Rede und Satz übersetzt, je nach dem entsprechenden Zusammenhang. Das hat aber, da gehe ich jetzt nicht auf die Philologie ein, es hat den philosophisch interessanten Aspekt, den ich gerade vorher gesagt habe, der Unterschied zwischen Daherreden und Rede. Im Ausdruck Daherreden kommt auch etwas von Rede vor, in dem Sinn Wortartikulation, die sich einfach fortsetzt. Etwas, was so wie Worte klingt, wo ich keinen Zusammenhang sehe und wo ich sage, es ist ein Daherreden, es ist unkontrolliert. Ein Reden, das kontrolliert ist, dadurch, dass es etwas Bestimmtes über etwas sagt, der Mensch lernt oder so ähnlich, ist ein Satz. Impliziert damit eben ein Reden, das man behaupten oder widerlegen kann. Also ein Unit, ein kontrollierbare Unit der Rede, das wäre nicht Daherreden, sondern Rede als ein qualifiziertes, also ein qualifiziertes, auf ganz bestimmte Art und Weise qualifiziertes Sound-Event. Nun ist das der Zusammenhang, der in der Philosophiegeschichte weitergeht, und das, also ich überspringe also tausende Jahre und bringe nur in Erinnerung, dass genau diese Einstellung, dass wir nämlich Worte haben von zwei verschiedener Art. Die eine Art ist die, die sich auf Gegenstände bezieht, und die andere ist die, die sich auf Prädikate bezieht oder auf Tätigkeiten bezieht, dass genau diese Einstellung zu Beginn des Tractatus Logico Philosophicus ebenfalls wirksam ist. Der ganze Tractatus Logico Philosophicus ist aufgebaut auf der Grundlage, dass die Welt besteht aus Dingen, die in Zusammenhängen, in Konfigurationen auftreten, in Sachverhalten. Und in diesen Sachverhalten haben Dinge Eigenschaften. Und es gibt im Tractatus Logico Philosophicus ein Echo genau dieser platonischen Thematik, die Sie hier im Sophistes sehen, nämlich an der Stelle, an der er sagt, die Welt ist nicht die Summe der Dinge. Und Sprache ist nicht eine Menge von Hauptworten. Das reicht nicht, um die Welt zu beschreiben. Also wir können kein Inventar der Welt machen. Die Welt als Inventar dessen, was ich alles begegnet habe, also der Dinge, denen ich allen begegnet bin, das ist radikal die falsche Betrachtungsweise der Welt. Denn die Welt ist Dinge in Strukturen, Dinge in Zusammenhängen, Dinge mit Qualifikationen. Und wie komme ich auf die Idee, dass die Welt die Welt ist alles, was der Fall ist, die Summe aller Sachverhalte, also das Zusammenstimmen aller Sachverhalte, nicht das Zusammensammeln aller Dinge. Wie komme ich darauf, dass das die Welt ist und nicht sozusagen das große Archiv der Dinge? Ich komme deswegen darauf, weil ich rede, weil die Welt nur etwas sein kann, was ich bespreche. Welt ist nur zugänglich über Sprache, über Sätze. Sätze wiederum sind auch nicht Hauptworte mit Kommata unterschieden, sondern Sätze haben dieselbe Struktur. Sätze haben diese Verbindungsstruktur. Auch der Platon redet darüber, Sie können sich das ansehen, auf eine sehr schöne Art und Weise. Die Dinge, nämlich das Sitzen und das Menschsein, also der Theaetetos und das Sitzen auf der Seite der Welt, die verbinden sich auf eine schöne Art und Weise, so wie sich der Theaetetos und der Parmenides oder sowas nicht miteinander verbinden können. Die stehen nur nebeneinander, die kann man nur nebeneinander stellen, während das Sitzen und den Theaetetos kann man verbinden, genauso wie die Zeichen. Parmenides, Theaetetos kann man nur mit Zeichen nebeneinander verbinden. Das Sitzen kann man miteinander verbinden. An der Stelle sind wir in einem Zentralbereich der Sprachphilosophie und der Ontologie gleichzeitig, denn Sie werden es schon durchahnen, durch das, was ich anklingen habe jetzt lassen mit dem Verbinden. Die große Frage ist natürlich, was heißt da verbinden? Was heißt es, dass das Sitzen sich mit dem Theaetetos verbindet, jetzt mal ontologisch gesprochen? Das ist die große Frage der Verhältnisse, die Einzelnes und Allgemeines zueinander eingehen können. Nicht? Sitzen ist nicht etwas, was Sie auf der Straße finden, im Gegensatz zum Theaetetos. Den Theaetetos finden Sie jetzt auch nicht mehr auf der Straße, aber eine beliebige, Ihnen bekannte Person können Sie auf der Straße finden. Einzeldinge können Sie finden, aber dass diese Einzelperson sitzt oder irgendwas anderes tut, oder auch nur, dass sie 5 Meter hoch ist oder 1,8 Meter hoch ist, dass eine Person die Größe 1,80 hat, auch das können Sie nicht so einfach finden wie die Person selber. Also auf die Größe 1,80 können Sie versuchen, also da werden wir jetzt gleich dazu kommen, nicht? Sie 1,80 groß sein ist etwas, was in der Sprache ein Ausdruck ist, und die Frage stellt sich nun genau wie bei Sitzen, worauf bezieht sich dieser Ausdruck 1,80 groß sein? Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das, was da dahinter steckt oder worauf man sich dabei bezieht, nämlich die Größe 1,80, funktioniert irgendwie anders, ist etwas anderes als eine Person, die allenfalls 1,80 ist. Und die Frage ist die, und das hat die klassische Philosophie ständig beschäftigt, in immer neuen Versionen beschäftigt, wie kann es sein, wie ist es, dass eine Person 1,80 groß ist, die Eigenschaft hat, 1,80 zu sein, zu sitzen. Was passiert an der Stelle? Die Frage führt jetzt einerseits zum Traktatus, das habe ich gerade gesagt. Der Traktat hat eine geniale, endgültige, abrupte Lösung für dieses Problem, wie man damit umgehen kann. De facto ist es, um das ganz abgekürzt zu sagen, so, dass im Traktat der Wittgenstein sagt, so eine Frage wie, worauf bezieht sich die Größe 1,80 oder Sitzen, sagen wir mal Sitzen im einfachsten Sinn, da gibt's also die Person Paula und Paula sitzt und wir fragen uns, wo finden wir also das Sitzen, wenn wir die Paula schon gefunden haben? Dann sagt der Wittgenstein im Traktatus, diese Frage ist unerlaubt, die kann nicht gestellt werden. Die Logik der Sprache gestattet das nicht, denn, das klingt sozusagen sehr rigoristisch und sehr rigide. Ja?
Er sagt auch damit, dass das gezeigt wird.
Das ist der Punkt. Genau in diese Richtung geht es. Wittgenstein sagt, ich kürze das jetzt sehr ab, da könnte man und müsste man natürlich sehr lange darüber sprechen. Er sagt, es gibt eine Funktion für gegenstandsreferierende Ausdrücke, für Terme, für Dinge. Das ist sowas wie Paula. Paula als Namen benennt etwas. Das ist eine Funktionsweise eines Ausdrucks, von der wir mal annehmen, dass wir damit was anfangen können. Das ist eine Basisaktion der Sprache. Und jetzt, Traktatustheorie, jetzt ist es so, dass wir, wie ich es eben gerade beschrieben habe, vor der zweiten Frage stehen, nämlich da gibt es eine zweite Form von Sprachausdrücken und das ist Sitzen. Und was machen wir jetzt mit denen? Das ist eine andere Art von Sprachausdruck. Und da wir im ersten Fall, nämlich bei Namen, schon eine gewisse Antwort gefunden haben, nämlich gesagt haben, Namen beziehen sich auf Gegenstände der Welt, liegt es sehr nahe zu sagen, na gut, dann haben wir eine zweite Art von Sprachausdrücken und die zweite Art von Sprachausdrücken, die bezieht sich auch auf die Welt, das heißt, sie nennt auch etwas, aber da es eine andere Art von Sprachausdrücken ist, bezieht sich halt etwas anders auf die Welt. Und das heißt, im normalen Slang, im normalen alltagsphilosophischen Gebrauch heißt das, Eigenschaftsnamen beziehen sich auch auf die Welt, aber auf Eigenschaften und nicht auf Dinge. Das heißt, wir haben jetzt dann plötzlich zwei Arten von Benennung. Das eine ist Benennung von Namen Paula, das andere ist Benennung von Eigenschaften und das ist Sitzen. Und dann haben wir die Frage, die ich gerade expliziert habe, das, was wir mit Eigenschaften nennen, wie passt es zusammen mit dem, was wir mit Dingen benennen? Und dann haben wir das Universalienproblem. Dann haben wir die Frage, wie ist die Welt aufgebaut aus allgemeinen Formen und aus partikularen Events. Das ist der Zusammenhang, das ist die Suggestion, wenn man diese Analogie festhält, nämlich die Analogie, dass Eigenschaftsausdrücke benennen, nur ein bisschen anders benennen, als Namen benennen. Und der Wittgenstein im Traktatus hat die rigorose Theorie, hat den rigorosen Standpunkt, dass er sagt, nein, diese Art von Verschiebung und Verschwimmen, dass wir mit zwei Arten von Namen operieren, die was miteinander zu tun haben sollen, aber andererseits auch wieder nicht. Diese Art und Weise des Verschwimmens leiste ich mir nicht, sondern ich sage ganz einfach, die sprachliche Funktion dessen, was in unserer Grammatik als Sitzen, als Prädikat auftritt, die sprachliche Funktion ist nichts und in keiner Weise eine des Benennens, sondern er muss sich was anderes einfallen lassen, wie das dann funktioniert. Die sprachliche Funktion ist, dass dieser Ausdruck eine Konfiguration wiedergibt. Also in dem speziellen Fall das Gemeinsame aller der Personen, die sich so in der Welt in Zusammenhängen vorfinden, dass wir sagen, sie sitzen. Das Gemeinsame aller der Personen, alles das, was alle Personen, die in der Welt mit, sagen wir mal, Stühlen auf die entsprechende Art und Weise verbunden sind, dieses Gemeinsame, das wie alle Leute mit Stühlen verbunden sind, wenn wir sagen, sie sitzen, das wird angesprochen durch Sitzen. Also der Formbestandteil der Sachverhalte, Dinge treten auf in Sachverhalten, Sachverhalte haben eine Gestalt. Eine der Gestalten, die man in Sachverhalten feststellen kann, ist, dass Dinge sitzen, Personen sitzen. Sitzen heißt, ein Ding einer Art ist in einer bestimmten Relation zum Ding einer anderen Art, eines Stuhls an der Stelle. Und das können wir nicht mehr benennen, sondern das sehen wir, wenn wir sehen, dass die Dinge in dieser Konstellation sind. Das ist eine, wie gesagt, radikale Art, das Problem der Eigenschaften aus dieser sprachphilosophischen Debatte rauszuhalten. Warum das interessant und wichtig ist, müsste ich dadurch erläutern, dass ich eine lange, lange Geschichte darüber erzähle, was passiert, wenn man Allgemeinheiten benennt. Das Benennen von Allgemeinheiten ist eine ganz entscheidende, wesentliche philosophische Aufgabe, Frage, Problemstellung, de facto ums kurz Ihnen deutlich zu machen, worum es geht, handelt es sich darum, dass wir sagen, wir haben die Kompetenz, uns mit so etwas wie Namen auf etwas zu beziehen, was Abstraktionsleistungen sind, was etwas zu tun hat, nicht mit dem an Ort und Stelle mit der Nase an den Dingen kleben, nicht? Dass, wenn man sagt, in dem Moment, in dem man sagt Paula, ist noch möglich, dass man die ganze Sache sehr, sehr konkretistisch nimmt und sagt, Paula als Namen verwendet, ist sehr nahe daran, dass man sie angreift oder dass man an sie, dass man sie sieht, dass man über sie stolpert oder was immer. Das hat also etwas mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Sitzen, das ist eben die Pointe daran. Sitzen ist etwas, was ich sinnvoll nur verwenden kann, wenn ich es an mehreren Stellen identifizieren kann. Nicht? Paula hat die Besonderheit, dass es sie nur einmal gibt, wollen wir mal sagen. Und ich habe verstanden, wie man mit Paula umgeht, mit dem Namen Paula umgeht, wenn ich sie herausfinde, aus sie als einzelne Person herausfinde, aus einer bestimmten Menschenansammlung zum Beispiel. Ich habe nicht verstanden, was Sitzen ist, wenn ich das Wort nur einmal und im Hinblick auf eine Person verwenden kann. Also wenn ich jetzt sage, Sie sitzen, aber er weiß nicht, sitzen, nein, ja, dann werden Sie sagen, der verwendet das Wort Sitzen nicht richtig. Ich muss etwas herausabstrahieren. Das ist so ähnlich wie natürlich auch, wenn ich jetzt hier die Sinneseindrücke dieser Vorlesungssituation habe, dann kann ich herausabstrahieren Beamer, Fenster, Personen, Handschuhe oder sowas ähnliches. Und alle diese Abstraktionsprodukte sind abgehoben von der Hier- und Jetzt-Situation, brauchen einen zusätzlichen Input. Die sind also Allgemeinheiten, klassisch gesagt. Und die Frage ist nun die, wie kommen wir zu den Allgemeinheiten? Nicht? Das ist auch eine der entscheidenden philosophiehistorischen Fragen. Menschen sind gekennzeichnet durch Wesen, die solcher Allgemeinheiten fähig sind und die fähig sind, die Allgemeinheiten, die sie erschlossen haben, geregelt in Argumentations- und Schlusszusammenhängen einzusetzen. Da sind wir jetzt wieder dort, wo ich schon mal gewesen bin.